Auch diese Klänge verdanken sich dem Roman »Die asiatische Banese«. Weil das Buch so populär war, hat der Telemann-Schüler Melchior Hoffmann es als Vorlage zu einer Oper verwendet. Diese Oper machte den Roman dann noch populärer, sagt eine der Herausgeberinnen der Neuausgabe, Karin Vorderstemann.
Bei diesen Aufführungen wurden die Textbücher verkauft und diese Textbücher waren die übliche Textgrundlage für die Wandertheatertruppen, die durch die Lande zogen und mit ihren Stücken. Und da wurde dann auch die Banese aufgeführt und vermutlich gab es mehrere Stücke, weil dann jede Theatertruppe oder fast jede dann irgendwie sich ihr eigenes Banise-Stück zurechtgezimmert hat aus diesen Textbüchern. Aber diese Banise-Stücke waren dann offenbar wirkliche Publikumslieblinge. Die wurden immer wieder auf den Spielplan gesetzt bis in die 1740er Jahre.
Die asiatische Banise von Heinrich Anselm Ziegler und Klipphausen hat das Zeug zum Drama. Es geht um eine Prinzessin namens Banise, die nach Asien entführt und dort vom bösen Tyrannen Shomigrem gefangen gehalten wird. Zum Glück ist Banises Geliebter zur Stelle, Prinz Balazin, der sie rettet. Vorher aber steht die arme Banise schon auf dem Schafott.
Banise, auf, 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 beruhig dich zum Sterben.
Für das Banise-Symposium in Freiburg haben Studenten der Freiburger Musikhochschule auch Teile der Banise-Oper einstudiert. Der Roman ist aber auch ohne Musik hochdramatisch. Schon auf der ersten Seite muss Balazin allein gegen drei Asiaten kämpfen und er darf mächtig fluchen.
Blitz, Donner und Hagel als die rächenden Werkzeuge des gerechten Himmels, zerschmettere die Pracht deiner goldbedeckten Türme und die Rache der Götter verzehre alle Besitzer der Stadt, welche den Untergang des königlichen Hauses befördert oder nicht solchen nach äußerstem Vermögen auch mit Darsetzung ihres Blutes gebührend verhindert haben. Wollten die Götter, es könnten meine Augen zu donnerschwangern Wolken und diese meine Tränen zu grausamen Sündfluten werden. Ich wollte mit 1000 Keilen als ein Feuerwerk rechtmäßigen Zorns nach dem Herzen des vermaledeiten Bluthundes werfen und diesen gewiss nicht verfehlen.
Gerade dieser Anfang des Romans hat sich über Jahrhunderte hinweg tief ins deutsche Kulturgedächtnis eingeprägt. Und die Banise wurde nicht immer zu ihrem Vorteil zitiert. Kein geringerer als Friedrich der Große zog den Fluch des Prinzen Balazin gern ins Lächerliche. Das weiß man aus einem Brief, den Johann Wilhelm Ludwig Gleim an seinen Freund Martin Wieland schrieb.
Überdem war der König von Franzosen umgeben, alle geschworene Feinde der deutschen Musen. Wenn hernach ein deutscher Patriot es wagete, der deutschen Muse das Wort zu reden, dann deklamierete der König aus der Banise Blitz, Donner und Hagel etc. Der Patriot, wie vom Blitz gerühret, schwieg. Er schwieg, mein lieber Wieland, und wagte nicht wieder, der deutschen Muse das Wort zu reden.
Ein Jahrhundert nach seinem Erscheinen stand die Banise unter Schwulstverdacht. Zu Unrecht, sagt Karin Vorderstemann.
Die negativen Urteile reflektieren eigentlich immer mehr den Anspruch, gerade der Aufklärer, die sich dagegen wenden, gegen diesen sogenannten barocken Schwulst, für den sie die Banise dann als Beispiel nehmen. Wobei die Banise eigentlich gar nicht mal das beste Beispiel dafür ist. Denn Ziegler schreibt schon in seiner Vorrede so schön, dass er sich einer leichten und gewöhnlichen Redeweise befleißigt habe. Und der Roman ist wirklich auch ausgesprochen arm an Fremdwörtern. Also die einzigen Fremdwörter, die Ziegler sich wirklich leistet, sind irgendwelche Fachbegriffe aus den Quellen für die exotischen Beschreibungen. Und das macht er, um das exotische Kolorit einfach noch zu heben.
In einigen Entwicklungsromanen des 18. Jahrhunderts wird die asiatische Banise gern als ein notwendiger Lektüreschritt dargestellt, den junge Männer auf ihrem Weg zur Reife durchmachen müssen. Im Roman Henrich Stillings Jünglingsjahre von Johann Heinrich Jung Stilling zum Beispiel findet sich sogar eine Verteidigung der Banise.
Es war einmal eine Zeit, da man sagte, die Banise und dergleichen ist das größte Buch, das Deutschland hervorgebracht hat. Jetzt lacht man der Banise, ebenso wie man eines Hagestolzes lacht, der noch mit hohem Hut, steifen Rockschößen und ellenlangen herabhängenden Aufschlägen einhertritt. Anstattdessen trägt man Hütchen, Röckchen, Manschettchen, liest Amorettchen und buntscheckige Romänchen und wird die Hand so klein, dass man einen Mann aus dem vorigen Jahrhundert wie einen Riesen ansieht, der vor Grobheit strotzt. Es wird aber noch einmal eine Zeit kommen, wo man große Hüte tragen und also auch die Bernese als eine herrliche Antiquität lesen wird.
Jungstilling behielt recht. Die Romantiker später lasen die Bernese genau so. E.T.A. Hoffmann arbeitete sie als altertümliches Versatzstück hochstimmungsvoll in seine Erzählung »Das steinerne Herz« ein. Eichendorff würdigte sie als Werk, das auf die weitere Literaturgeschichte voranweist. Erst danach geriet die asiatische Bernese vorläufig in Vergessenheit. Heute ist sie wieder zu entdecken als ein faszinierendes Stück deutscher Literatur- und Kulturgeschichte.